Deutschlandfunk Kultur Interview.
Donald Trump, der hat uns ja lange, lange mit seinen Tweets auf Twitter auf Trab gehalten. Er hatte 80 Millionen Abonnenten und das war absolut sein wichtigster Kommunikationskanal. Aber dann hat ihn Twitter gesperrt nach dem Sturm der Anhänger, also seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington. Und er ist auch gesperrt worden bei YouTube und bei Facebook und Instagram. Und jetzt, heute Nachmittag, will ein unabhängiges Aufsichtsgremium von Facebook darüber entscheiden, ob Donald Trump auch weiterhin auf Facebook gesperrt bleibt oder nicht. Also Facebook und Instagram, das sind dann diese beiden Accounts, um die es jetzt geht. Frau Kinnert, was sagen Sie? Sollte Trump seinen Facebook- und Insta-Account zurückbekommen?
Ich würde sagen, grundsätzlich ja. Weil ansonsten diese märtyrerhafte Rolle in der Demokratie, will man seine Stimme nicht hören, wird zu groß erschiene und dann hätte man eine ganz andere Projektionsfläche. Gleichzeitig sieht man zum Beispiel in sämtlichen Telegram-Kanälen von Corona-Leugnern, dass es auch alternative Plattformen gibt. Und insofern finde ich erstmal gut und gesund, wenn man solche Stimmen auch integriert auf normale Plattformen. Aber ich bin ja auch jemand, der sehr sensibel ist, was Hate Speech angeht und auch gerade zum Beispiel im Hass gegen deutsche Politikerinnen oder so sehr bewusst wahrnimmt. Und da muss es natürlich auch andere Regeln geben und auch eine andere Durchsetzungskraft.
Gut, aber mit den Regeln, die es jetzt gibt, würden Sie sagen, also eigentlich sollte er seinen Account zurückbekommen?
Ich würde sagen, ganz grundsätzlich ist das Ziel, dass Menschen wie er seine Accounts zurückbekommen. Aber ich glaube, die Frage ist am Ende des Tages, wer setzt welche Regeln und wer kann sie wie durchsetzen? Und wenn man dann gegen Regeln verstößt, finde ich richtig, dass man Accounts verbannt. Aber solange es diese Regeln einfach noch nicht allgemeingültig gibt, finde ich es ein Stück weit willkürlich, wenn irgendwelche unabhängigen Aufsichtsgremien von irgendwelchen Privatunternehmen das entscheiden. Ich finde es in einer Demokratie unwürdig. Und ich glaube aber auch, dass genau deswegen demokratische und gesellschaftliche Aufgabe wäre, dass Politik sich damit auseinandersetzt und eben nicht nur die Plattform allein.
In der Tat ist dieses Aufsichtsgremium, das da heute entscheidet, von Facebook ja selbst eingesetzt. Mark Zuckerberg hat es eingesetzt und hat aber durchaus renommierte, unabhängige Experten für die Meinungsfreiheit dort gewinnen können für dieses Gremium. Da ist die ehemalige Ministerpräsidentin Dänemarks drin, verschiedene hochrangige Juristen, auch eine Friedensnobelpreisträgerin. Insofern könnte man schon denken, dass da wirklich ein Votum dann gefunden wird, was mit der Meinungsfreiheit vereinbar ist.
Ja, ich rede ja gar nicht in Zweifel, dass die Experten, die da sind, keine wirklichen Experten sind. Aber die Frage ist natürlich immer, welcher demokratische Zuschnitt ist das? Und wenn die zufällig nur die Parteifarben oder eine Debatte nur aus den Großstädten widerspiegeln, dann kann ich immer verstehen, dass eine Mehrheitsgesellschaft sagt, aber diese Debatte spiegelt eigentlich nicht unsere Argumente wider. Das heißt, es braucht am Ende des Tages schon einen institutionalisierten Weg. Und wie man zu dem kommt, ist eine politische Frage.
Zumal, das muss man auch sagen, Facebook immer das letzte Wort hat. Und dieses Gremium hat ja in der Vergangenheit schon hier und da entschieden. Und dann ist in 4 von 5 vorgelegten Fällen anders entschieden worden von Zuckerberg, als dieses Oversight Board, also dieses Aufsichtsgremium, entschieden hat. Aber diesmal hat Zuckerberg angekündigt, was jetzt Trump betrifft, will er schon den Entscheid des Aufsichtsgremiums immerhin respektieren.
Ich meine, es ist ganz grundsätzlich schlau auch von derartigen Unternehmen, wenn sie diese Gremien so besetzen, dass sie relativ nah vielleicht sind an dem gesellschaftlichen Mainstream oder an dem, was auch in Zukunft politisch erwartbar ist, damit man sich auf Basis dessen schon ausruhen kann oder sich einstellen kann, dass das ist, was kommen wird. Aber es ersetzt es natürlich nicht. Mhm. Ich kann nicht mir eine Mittellösung ausdenken und dann sie als Mittellösung definieren, wenn da am Ende nicht wirklich basisdemokratisch legitimierte Leute hintersitzen.
Also die Journalisten in den USA sagen ja, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass also Trump seine Accounts wiederbekommt. Aber das hat ja jetzt noch nichts zu tun mit Twitter. Twitter könnte aber jetzt unter Druck geraten, oder? Jetzt hat man bei Twitter zwar schon klargestellt, dass man nicht willens ist, das Konto wieder zurückzugeben an Donald Trump. Aber denken Sie, dass Twitter unter Druck geraten könnte?
Könnte. Ich glaube, dass man dann Mittellösungen finden würde, wie wenn das Gewaltpotenzial in den Nachrichten und Tweets überschaubar ist oder nicht stattfindet, dann könnten wir, also da wird es eventuell Konditionen geben. Aber am Ende des Tages ist ja auch die Frage, wenn jemand einen gewaltvollen Tweet wie gerade zu dieser Kapitolzeit absendet, dann ist das ja nur die Spitze des Eisberges. Er hat ja jahrelang zuvor schon die Leute genau in dieses Narrativ gedrängt. Und auch da ist dann schon die Frage, ob nur diese Spitze des Eisberges am Ende die ist, die das fast zum Überlaufen bringt und wo der Account gestoppt werden muss, oder ob einfach schon diese rechte Community dazu vor etwas ist, was schon in Hassnachrichten reinfällt. Und das muss man einfach, finde ich, in einer sehr großen kulturellen Debatte auch klären.